Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Es ist Dienstagabend, kurz nach 18.96 Uhr. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. War das schön am Samstag? Hat sich das auch schön angefühlt, zumindest mal kurzzeitig wieder auf den ersten drei Plätzen zu sein? Und wie schön dann es auch in die neue Woche ging, darüber sprechen und gucken dann vielleicht nochmal so ein bisschen, na eher ganz sicher, auf den SC Paderborn, Lieblingsgegner. Kann man ihn nicht nennen, aber warum es trotzdem positiv ist, jetzt gegen Paderborn zu spielen, werden wir auch noch sprechen. Und ich darf mich freuen, dass er nach einer kurzen Pause wieder dabei ist. André, guten Abend, André.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich auch tatsächlich sehr, insbesondere, weil der Fußball von Hannover 96 nicht so holprig ist wie deine Einleitung gerade eben. Dementsprechend war ja alles wunderbar am Wochenende.
Ja, finde ich schön, dass du den aufnimmst. Fast so elegant wie Yannick Rochelt. Ja, oder auch wie ein Seymo Roya, ein Querpass von Marcel Halsberg übers Dreiviertelfeld.
Ja, eigentlich wollte ich sagen, deine Einleitung war wie der Platz bei Hannover 96, aber da wollte ich nicht beleidigt sein. Ich wollte nett, freundlich und demütig einsteigen.
Und der Platz ist sogar besser, deutlich besser als sein Ruf. So, und noch dabei ist Chris. Guten Abend, Christian.
Ja, moin, moin. Schönen guten Abend. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Zu Recht.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, jetzt wartet der glorreiche große SC Paderborn und ich bin sehr gespannt, wo es am Freitag hingeht.
Das sind wir, glaube ich, alle, aber lasst uns einmal ganz kurz auf Samstag zurückblicken. Also, nach einem kleinen Kälteanbruch war es natürlich wieder ein wunderschöner Tag. Himmelblau, das Wetter, ich wollte gerade sagen, blauer Himmel, das habe ich aber versaut, André, dankeschön. Also, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, wirklich ausgelassene Atmosphäre, 40.000 Zuschauende im ehrwürdigen Niedersachsenstadion, auch so ein paar lautere, aber die zählen ja nicht. Es war also alles tatsächlich bereitet für ein großes Fußballfest und dann eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, ist das wieder so eine Situation, wo man sagen kann, es ist ja prädestiniert, dass 96 das leider verkackt. Zumal Lautern ja auch in den letzten Jahren, zumindest seit dem Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga, jetzt auch nicht unbedingt ein Punktelrand für uns gewesen ist. Aber es kam ganz anders und Chris hat sich ja schon auf Twitter relativ gerühmt, erstens dafür, dass Dennis das richtige Ergebnis hatte, eher die richtige Aufstellung. Ich hatte immerhin die Haare schön. Gucken wir mal, was André heute Abend dann noch draufsetzen kann. Aber Chris, du hast zumindest mit der Startaufstellung hast du recht gehabt. Also wir haben begonnen mit Ron-Robert Zieler im Tor. Wir hatten die Viererkette mit Seymo Roya, Phil Neumann, Marcel Halstenberg und Bartek Dorvik. Wir hatten die Doppelsechs mit Enzo Leopold und Max Christiansen. Wir hatten auf den Halbpositionen Yannick Rochelt links und Jungju Lee auf rechts. Und wir hatten den Doppelsturm, der viel gefordert wurde. Nicolo Tresoldi und Jessica Ganka. Chris, wie stolz warst du denn auf dich, dass dann diese Elf auch aufgelaufen ist, die ja relativ ja, erwartbar war?
Ja, red es ruhig klein. Es ist völlig in Ordnung. was heißt stolz? War ja ins Blaue geraten, was die beiden Positionen hinter den Spitzen betraf. Und du hattest ja, oder ihr hattet ja völlig recht, dass es eigentlich zwei Spieler auf dem Platz standen, die eher ihre Stärken übers linke Feld hatten. Gut, die haben das jetzt ganz gut durchrotiert. Und für mich persönlich, ich mache jetzt für mich mal den ersten persönlichen Saisonrückblick nach 5, 6 Spieltagen. Für mich Lee momentan absoluter Unterschiedsspieler auf dem Platz. Ganz viele tolle Zweikampfsituation, wo er durch Gegner durchgeht, wo er Bewegungen macht, mit denen der Gegner nicht rechnet, dadurch Räume schafft. Für mich momentan eine absolute Muss-Aufstellung auf dem Platz, fast also im Offensivbereich für mich mit der wichtigste Spieler. Von daher war ich sehr zufrieden mit der Aufstellung. Gangkamp bringt Qualitäten mit, die wir lange gesucht haben. Schafft auch dadurch Räume für Tresol. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen und das Spiel ging ja auch dementsprechend gut los.
Es ging super los und da müssen wir ganz ehrlich sein, André, schon nach einer Minute müssen wir eigentlich führen. Also wir müssen führen. Da kann man nicht nur sagen, wir können führen und es war eine gute Chance, sondern der Ball kommt an den langen Pfosten und den Ganka muss nur noch reinrutschen und ihn so berühren, dass er ins Tor geht. Heute ist schon geschlagen. Ach, und dann geht er leider am Tor vorbei. Also schon nach 60 Sekunden hat 96 gezeigt, wenn man es positiv ausdrücken will, hey, heute sind wir hierher im Haus und wir wollen dieses Spiel gewinnen. Wenn man es negativ ausdrücken will, setzen sich so ein bisschen fort. Wir müssen ja sagen, es waren ja vorher Spiele, wo wir nicht ganz so torreich unterwegs gewesen sind. Wir haben zwar noch 2 gegen Regensburg geschossen, keins gegen Münster, keins gegen Düsseldorf, 1 gegen Hamburg, also 3 Tore in 4 Spielen. Das heißt, man hätte befürchten können, wenn man es negativ ausdrücken möchte, dass es in dem Spiel gleich so weitergeht.
Absolut, aber bevor ich inhaltlich darauf antworte, kennt ihr diese Saufspiele, wenn irgendwie beim Namen, bei der Nationalmannschaft, keine Ahnung was, groß gesagt wird, muss man einen trinken? Und dann gibt es bei Podcasts diese Challenges. Und ich glaube, ihr habt euch abgesprochen. Und deswegen, damit ich da nicht drauf reinfalle, du hast den blauen Himmel erwähnt, du hast ins Blaue geraten erwähnt. Jetzt muss ich auch was mit Blau machen. Entweder blau, blau, blau ist der Enzian von Heino, aber weil du mir die Vorlage gegeben hast, sage ich jetzt, da hätte Kaiserslautern fast schon nach 60 Sekunden sein blaues Wunder erlebt. Ich bin also im Spiel dabei.
Du bist im Spiel dabei.
Nein, aber jetzt noch mal ganz kurz. Erste Minute, naja, okay. Hätte man machen können, hätte man nicht machen können, aber dieses Spiel gegen Kaiserslautern war so komisch und so kurios vom Ablauf her. Alles, was du vorhin in deiner Einleitung gesagt hast, stimmt. Eigentlich war das ein Spiel, insbesondere, ich greife nicht vor, aber insbesondere ab der 56. Minute, wo es eigentlich gegen uns läuft und was wir verlieren. Und dieses Spiel, exakt dieses Spiel unter den Vorzeichen, mit dem Ablauf, haben wir in den letzten 2-3 Jahren bestimmt 5-6 Mal verloren. Ja? Und es ging auch los mit dieser riesen Chance in der ersten Minute. Aber, und da war schon das erste Komische, nach 6 Minuten haben wir einfach das Ding gemacht. Und ja, da und muss ich sagen, da dachte ich mir schon beim ersten Mal so, huch, was ist denn jetzt los? Danach, ja gut, aber also wir haben, dieses Jahr ist irgendetwas anders. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Und es ist auch nicht hurra, hurra. Aber dieses Jahr ist etwas anders. Ich möchte das jetzt hier auch schon mal festhalten.
Absolut, und da gebe ich dir auch völlig recht. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, dass nach 6 Minuten, also wir haben weitergemacht, das muss man ganz klar sagen. Im Anschluss an einen Eckstoß kriegen wir dann dieses Tor. Lee, Chris, von dir angesprochen, als Muss-Aufstellung und ich fasse mal zusammen, gerade stärkster Spieler für dich, zumindest mal hinter den Spitzen, würde ich es sagen, im Offensivbereich. Und er stellt es unter Beweis, wird sein erster Versuch noch abgewehrt, behält er die Übersicht und schiebt den Ball dann ins Tor. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Fahne hochging. Also ich saß wirklich...
sehr deutlich nicht abseits.
Ich wollte gerade sagen, ich saß zwar relativ weit weg von dem Geschehen. Ich saß so in der Mittellinie im Westunterrang.
Warte, lass mich kurz ausführen. Um dabei zu bleiben, hätte Schiri das durchgezogen, da wären wir aber nicht mit dem blauen Auge davon gekommen.
Wären wir nicht mit dem blauen, und er vor allem vielleicht nicht, oder hätte eins bekommen. Also, die Fahne geht hoch, es wird abseits gepfiffen und ich konnte nicht verstehen, weshalb, weil ich habe schon noch gesehen, dass ein Lauterer quasi auf Höhe seines Torwarts stand, also konnte es kein Abseits gewesen sein. Und der Videoassistent, viel gescholten, zu Recht im Übrigen, hat dann eingegriffen, hat dieses Tor gegeben. Was ich ein bisschen verwunderlich fand, dass Lee hinterher sagte, ich dachte, ich bin im Abseits. Hat vielleicht seinen Gegenspieler dann auch nicht gesehen oder den Gegenspieler nicht gesehen. Sei es drum, nach 6 Minuten gehen wir also mit 1-0 in Führung. Haben uns von dieser vergebenen Großchance nicht beirren lassen. Und Chris, was mich dann tatsächlich sehr positiv gestimmt hat, und das will ich noch kurz als kleine Anekdote erzählen. Ich war so Mitte der ersten Halbzeit einmal auf der Toilette. Und da sprach mich eine mir völlig fremde Person, also die ein wenig blau gewesen ist, um bei der Farbe zu bleiben. Also die hatte schon ein wenig im Alkohol gefrönt, möchte ich mal behaupten. Sprach mich dann so am Pissoir, beziehungsweise das ist eine Pissrinne da an. Ey, sag mal, wann brechen die denn ein? Und dann gucke ich ihn an und sage, wie bitte? Naja, das halten die doch nicht durch. Und da habe ich dann gesagt, mach dir mal keine Sorgen, das halten die durch. Und ich habe das zwar gesagt, so richtig überzeugt bin ich davon nicht gewesen, Chris, aber in der ersten Halbzeit...
Warte. Du hast einem Mann auf der Toilette das Blaue vom Himmel voll gelogen? Oder was ist, willst du jetzt hier sagen?
Ich habe ihm erstmal das Blaue vom Himmel versprochen. Gelogen wäre es ja nur gewesen, es hätte nicht letzten Endes dann in die Tat umgesetzt werden können, wurde es aber.
Lügt man das Blaue vom Himmel oder lügt man das Blaue vom Himmel herunter? Wie ist das? Ich weiß es gar nicht.
Komm, also wir sollten damit aufhören. Wie kann man denn einen Mann mittleren Alters, der schon während der ersten Halbzeit das erste Mal aufs Klo muss, eine Frage zum Thema Durchhalten stellen? Da kann man auch den Fuchs fragen, wie der Gänsestall sicher gemacht wird. Das ist ja also so ein Blödsinn.
Also, Entschuldigung, also ja, okay, verstehe ich. Ich muss dazu sagen, ich bin aber auf der Hinfahrt hier auf Toilette. Ich war auch vorm Raum. Ich gebe euch mal einen Pro-Tipp. Ein Pro-Tipp? Geht Pipi machen, bevor ihr das Haus verlasst. Habe ich nicht gemacht. So, ne? Aber ist egal. Macht ihr eure Witzchen. Bezeichnet übrigens, dass André immer nur das Blaue vom Himmel lügt und nicht verspricht. Aber das ist egal. Also Chris, nochmal. Wir haben das durchgehalten und wir haben eine wirklich starke erste Halbzeit gespielt. Und ich war schon manchmal verwundert, ob der Qualität, die wir auch auf den Platz gebracht haben.
Ja, aber dann und können wir noch mal über den Körper von dem Gangkamm sprechen.
Ja, können wir gleich, aber vielleicht lässt du Chris auch mal.
Wahnsinn!
Zurück. Absolut.
Chris, sag mal was dazu.
Das ist in der Ü18-Version, kannst du das dann machen. Vielleicht sollte man dann an dieser Stelle aber sagen, dass wir es dann vielleicht doch auch nur gegen Lautern gespielt haben. Wir haben uns ja vor dem Spiel darüber unterhalten. Es ist ein großer Gegner, es ist ein kleiner Gegner. Ich habe ja gesagt, warum für mich Lautern immer noch mit positiven Erinnerungen verbunden ist. Vom großen Fußball, von den großen Zeiten. Es hat ein wichtiger Spieler gefehlt mit dem Ritter. Das hat man, finde ich, im Lauterer Spiel sehr, sehr deutlich gemerkt. Da ging sehr, sehr wenig von vornherein. Und von daher glaube ich, oder von daher mussten wir uns halt auch nicht besonders großen Aufgaben stellen, wo wir vielleicht über einen längeren Zeitraum, wenn wir jetzt unter Druck geraten wären, vielleicht weggebrochen wären. Es war eine gute Probe, ein gutes Lernspiel, wie man mit Führungssituationen umgeht, wie man die in die Pause bringt, wie man nach dem schnellen Ausgleich, und das war, glaube ich, das, was wir alle gehofft haben, dass es nicht passiert, nämlich dass...
Da kommst du dann wieder rein. Ich hole dich wieder rein, damit du den Satz zu Ende bringen kannst. Also ich muss nochmal sagen, also wir hatten ich erinnere mich, eine wirklich Großchance aus einem katastrophalen Fehler übrigens von uns resultierend. Rochelt verliert den Ball im Spielaufbau und dann hat dann hat Lautern da so eine Dreifach-Vierfach-Chance, wir kriegen den Ball irgendwie aus dem 16er, so um die 40. Minute herum. Da habe ich dann schon gedacht, oh weia, kriegen dann aber noch zwei Großchancen und jetzt kommt der Körper, also was in Gang kam da, im 16er macht, ich weiß nicht, meinst drei oder vier Lauterer, wie er sich da durchtankt, ohne Foul. Ja, also ich möchte beinahe sagen, Gegenspieler prallen an ihm ab. Ja, so wie Regentropfen auf einer imprägnierten Outdoor-Jacke abperlen, so ging es dann auch den Gegenspielern von Jessica Gangkamp in dieser Situation. Er tankt sich da wirklich an der Auslinie durch, hält den Ball im Spiel, drei Gegenspieler fallen zu Boden, zumindest mal einer. Er bringt den Ball vors Tor und da muss natürlich Trezolli dann das 2-0 machen, macht er aber nicht. Also, jetzt nochmal kurz abschließend, damit Chris gleich wieder reinkommen können. Also, erste Halbzeit dann zu Ende gebracht, mit einer Doppelchance noch. Dovik hatte noch einen Schuss aus spitzen Winkel. Das heißt, wir haben es dann geschafft, dieses Spiel zwar zu niedrig, aber dann doch durchaus souverän mit 1-0 in die Kabine zu bringen. Chris, und jetzt kommst du wieder rein und dann ist es passiert. Aber
er soll nicht für den Blues machen.
Er macht keinen Blues, aber wir müssen ja drüber sprechen. Ja, und ich will da noch was wissen zu diesem Tor im Übrigen, weil nicht nur ein Gangkamm hat einen starken Körper, da gibt es noch einen anderen auf der anderen Seite, oder gab es. Also Chris, dann geht es nach 11 Minuten nach Wiederanpfiff leider in die andere Richtung. Und jetzt kommen wir da rein.
Ja, und letztendlich ist genau das passiert, was ich, glaube ich, alle Leute von uns erhofft hatten, dass es nicht passiert. Nämlich, dass wir das schnelle oder den schnellen Ausgleich nach der Pause kriegen. Und ich glaube, da waren wir alle dabei, uns grün und blau zu ärgern. Letztendlich, wir sind genau das die Spiele der Vergangenheit auch schon gewesen, die wir dann verlieren, die sich drehen und die wir dann trotz eines sehr hoffnungsvollen Beginns dann noch abgeben, verlieren, unentschieden spielen. Von daher letztendlich aufs ganze Spiel betrachtet, alles super.
So, war das ein Foul von Ache?
Von Ache an Zieler?
Ja.
Also so wie Zieler fliegt oder nachdem er getroffen wird, was er für eine Radelle schlägt, würde ich also sagen, ja, aber was will der Spieler machen? Er geht nur zum Ball, er trifft den Ball ganz klar, bevor er den Spieler trifft. Letztendlich ist es quasi eine Ausschwungbewegung des Körpers und er kann sich nicht in Luft auflösen. Ich hätte es nicht gepfiffen. Also
André, war das
für mich ein absolut reguläres Tor.
War das Problem von Zieler, dass er den Ball dann gerade noch so an die Latte kriegt, eigentlich nicht mehr in der Situation ist, weil er am Boden liegt und nicht schnell genug hochkommt? Das heißt, er war ja gar nicht im Kampf um den Ball. Und ist das dann der Grund, warum es dann kein Foulspiel ist?
Genau, also der Kopfball ist ja völlig frei unbedrängt. Er stört niemanden, auch den Torwart nicht. Und er hat einfach den Schwung. Also von daher, da würde ich auch nicht auf Foul pfeifen. Was mich erstaunt hat, dass es zu dieser Situation überhaupt kommt, weil der Ball den Zieler an die Latte lenkt, sah mir nicht so aus, als ob der so hart und so platziert war, dass man den nicht auch locker über die Latte rüberbringen könnte. Irgendwie sah der Zieler jetzt nicht so hundertprozentig aus und dann passiert das einfach mal. Ich weiß, es ist in Hannover ein absoluter Scheiß-Metapher, die jetzt kommt. Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen. Ich habe lange überlegt, ich finde aber auch keine bessere. Aber ich habe früher Hockey gespielt auf Rollschuhen und da haben wir immer gesagt, und nochmal, die Metapher ist scheiße, wenn ihr eine bessere habt, bitte gleich korrigieren. Da haben wir immer gesagt, wenn der Zug kommt, muss man von den Gleisen gehen. Und das ist tatsächlich so. Wenn du mit Schwung kommst, wenn du mit Wumms fährst und da kommt einer, der prallt ab, der fliegt weg, das sieht immer hart aus. Aber letztendlich, was willst du denn machen? Ich meine, der Stürmer ist in der Angriffsbewegung, er hat das volle Momentum, er hat die volle Bewegung, er muss ja auch versuchen, mit Wucht und Druck den Ball zu spielen. Sieht vielleicht spektakulär aus, aber ja, also ich finde, das ist ein absolut reguläres Tor.
Da wird er bestimmt. Tobi, da wird er bestimmt ein paar blaue Flecken davongetragen haben, aber der Spieler hat jetzt ja auch nicht groß moniert. Also es ist ja nicht so, dass Zieler jetzt Tor reklamiert hat und auf Foulspiel skandiert hat. Von daher denke ich mal auch, oder spätestens, wenn der Torwart, der Betroffene, die Hand unten hält und nicht den Manuel Neuer Simulierarm in die Höhe streckt, dann ist es doch in Ordnung. Dann sollten wir uns
darüber unterhalten. Absolut. Und dann ist das Entscheidende eben, dass wir dann doch zurückkommen. Ich muss, eine Sache möchte ich nochmal ganz kurz herausstechen oder herausstellen, herausarbeiten mit euch. Wir sind nur leider schon zeitlich, also wir werden diesen ersten Teil ein bisschen überziehen. Also machen wir so, dass wir jetzt kurz in die Pause gehen an der Stelle und dann gleich wiederkommen und nochmal an lauteren Haken machen, weil ich glaube, wir müssen noch über ein, zwei Szenen ein bisschen ausführlicher sprechen. Und mich interessiert besonders eine Meinung von euch in Bezug auf die Wechsel. Und dann sind wir gleich wieder da und sprechen dann im zweiten Teil natürlich auch nochmal über das kommende Spiel in Paderborn. Aber das ist, wie gesagt, alles gleich erst nach einer kurzen Pause.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de, eurem Lieblingspodcast. So ehrlich müssen wir zueinander sein. Also wir sind kurz nach dem Ausgleich. Lautern macht das 1:1, dann Acher auch mit dem Willen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also haben wir gesagt, kein Foul, wunderbar. Und 96 fällt aber nicht um. Es dauert natürlich ein bisschen, bis dann auch das nächste Tor fällt, aber man hat sofort gemerkt, die Spieler wollten es nicht akzeptieren, dass das hier vielleicht nicht mit dem Sieg ausgeht. Jetzt möchte ich aber über die Wechsel sprechen. Wir haben über Jessica Gangkamp gesprochen. André liebt seinen Körper. Wir haben gesagt, wie gut er sich durchsetzen kann, wie wichtig er in dem Spiel gewesen ist, haben ihn auch vorher wirklich vehement gefordert. Und dann ist mir etwas also erstmal da klar, es gab dann diesen Wechsel, also 71. Minute. Dass Tresoldi rausgeht, das habe ich durchaus erwartet, weil ich fand Tresoldi dann körperlich leider unterlegen. Also wenn dann die Bälle hoch in 60er kamen, war er verloren gegen die Kanten in der Abwehr. Wir haben ein bisschen zu wenig flach versucht, ihn anzuspielen aus meiner Sicht. Und ihm fehlt ja dieser bullige Körper von einem in Gang kam, um sich dann entscheidend durchzusetzen. Ich hätte Rochelt im Übrigen als Zweiten noch rausgenommen, aber dann hätte man halt nicht im Zweifel vielleicht nicht Nielsen bringen können oder nicht Vogelsammer. Aber das Herausnehmen von Jessica Gangkamp habe ich nicht verstanden. Und auch er übrigens nicht. Er war auch auf dem Platz, machte er schon so eine leicht, ich will nicht sagen verzweifelte Geste, aber war nicht ganz einverstanden mit der Entscheidung, ist ja auch zum Spieler des Spiels dann gewählt worden. Also Chris, mal bei dir zuerst. Wie hast du diesen Wechsel empfunden, dass Jessica Gangkamp rausgeht?
Kritisch, weil was das Offensivspiel betrifft, er für mich mit der maßgebliche Faktor war und das ganze Spiel über war. Also auch ohne einen Abfall zu verzeichnen, dass man sagen kann, okay, der hat jetzt, was weiß ich, nach drei Laufduellen schon ein paar Mal die Hände auf die Knie gestellt und hat deutliche Signale nach außen gesendet, dass die Luft langsam dünn wird. Nein, und dass er das Feuer auch nach wie vor hatte, hat man ja auch bei diesem Spiel wieder nach seiner Auswechslung gesehen, wo er außerhalb an der Platzseite fast genauso viel gearbeitet hat wie auf dem Platz selber. Von daher eine sehr, sehr mutige Entscheidung des Trainers, wenn kein Tor oder wenn das Spiel so nicht ausgeht, wie es ausgeht, wird er sich auch fragen lassen müssen, weswegen er das macht. Auf der anderen Seite musst du sagen, natürlich auch ein gutes Signal an die Jungs auf der Bank, zu sagen, auch in kritischen Spielsituationen zähle ich auf euch. Ihr seid für mich 1:1 Ersatz. Also ein gutes Signal an die Bank. Aber um die Frage zu beantworten, ich fand den Wechsel kritisch. Und wenn der Spieler letztendlich damit auch nicht zufrieden war, zeigt es, dass zumindest keine Verletzung dahinter gesteckt hat.
Auf gar keinen Fall, so wie er auf dem Platz gestürmt ist nach dem 3:1. André, für mich war es ein Fehler. Ich sag's mal deutlich, ich formuliere es mal so. Die Herausnahme von Jessica Ngangkam war ein Fehler, auch vor der Tatsache, dass Vogelsammer keinen großen Impact aufs Spiel hat.
Also Chris hat es mutig genannt. Ich fand es absolut blauäugig vom Trainer in der Situation, diesen Wechsel zu machen. Da Vogelsammer für mich, also erstmal, ich stimme zu, Ngangkam war super aktiv, super präsent. Der hat dem Spiel einen anderen Drive gegeben. Und ich fand es, wie gesagt, blauäugig, dass man eben dann mit Vogelsammer einen aus meiner Sicht deutlich passiveren Spieler gebracht hat. Vogelsammer ist für mich einer der wirklich passiveren Spieler, der in Szene gesetzt werden muss, der vorne zwar auch einen Ball festmachen kann und alles, aber den ich für eine andere Situation im Köpfchen gehabt hätte. Jetzt kann ich den Trainer schlecht kritisieren, weil er ist mit 3 Punkten aus dem Heimspiel rausgegangen.
Ich kritisiere ihn.
Ja, aber ich sag mal so, also überrascht hat mich der Wechsel auch. So richtig ganz nachvollziehen kann ich ihn auch nicht. Zumal er ja, und jetzt komme ich, warum ich das nicht so gut fand, den Tresoldi-Wechsel fand ich auch richtig. Aber er hat ja in dem Moment Nielsen auch noch gebracht. Das heißt, er hat sowohl Nielsen als auch Vogelsammer gebracht und hat damit die gesamte Offensive abgeschaltet. Die brauchten ja so oder so erstmal ein paar Minuten, um sich da irgendwie zu finden und in das Spiel sich einzufinden. Und nochmal, es sind beides eher passive Spieler. Also ich sehe weder Vogelsammer noch Nielsen nach einem langen Ball in einer Kontersituation, alles die Situationen, die dann quasi ab der 70., 80., 85. Minute ja passieren können und die dann ja auch im Zweifel die Entscheidung in so einem Spiel bringen können, die sah ich da einfach überhaupt nicht. Vielleicht hätte man da, ja, Gindorf in der Situation bringen können, dürfen, müssen, ich weiß es nicht, aber dieser Doppelwechsel hat mir auch ein großes Fragezeichen ins Gesicht gezaubert, war aber egal am Ende, Gott sei Dank.
War egal, das stimmt.
Ja. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, weswegen der Wechsel vielleicht vollzogen worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt, aber in der Phase des Spiels saßen die gelben Karten beim Schiedsrichter wahnsinnig locker. Das war die Phase des Spiels, wo er sehr viele Karten verteilt hat für in seinen Augen Meckerei, für Diskussionen. Und Ngangkamp hatte wenige Minuten vor dem Wechsel gelb bekommen. Er war relativ häufig gelegt worden, hat dann für, wie auch ich fand, eine relativ kleinliche Situation, ein Foulspiel gegen sich bekommen, wo man eigentlich das Spiel auch weiterlaufen lassen kann und hat dann seinen Unmut darüber geäußert und das auch gar nicht so doll. Also eigentlich hat er nur das Gesicht verzogen und so halb die Hände runter auf den Oberschenkel klatschen lassen und dafür gab es gelb. Die Linie des Schiedsrichters war zu dem Zeitpunkt auch sehr schlecht, wie ich fand, und vielleicht war es auch einfach eine Vorsichtsmaßnahme des Trainers, dass er sagt, Tresoldi, ja, leistungsbedingt, aber wir wollen uns vorne nicht noch schwächen, indem wir einen Spieler vielleicht durch eine blöde Aktion runterstellen müssen. Und dass wir dann im weiteren Verlauf auch noch gelbe Karten gekriegt haben.
Aber die Argumentation kannst du später nicht für den Kunstwechsel machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, war ja ganz schnell unterwegs.
Aber ich find's in der Alte wieder. Ich find's aber das schon toll, dass Chris da so dem Trainer zur Seite springt. Das ist doch gut, das ist doch wunderbar. Und natürlich muss man sagen, das Spiel gibt ihm dann leider auch recht. Wir sind 2 Minuten auf dem Feld, wir kriegen den Freistoß, da konnten sie jetzt beide nicht so richtig viel für. Schöne Variante, Torhüter Kral muss fliegen. Es gibt den Eckstoß und dann läuft's gut. Also erstmal Dovik mit dem Freischuss, dann Dovik mit dem Eckball und Christiansens Kopfball, den hätte Kral, glaube ich, mit 2 Fingern gestoppt oder mit einem, ja. Aber glücklicherweise ist ein lauterer Kopf noch dazwischen und der Ball geht ins Tor. Für mich war es ein klares Eigentor, aber offensichtlich ist ja so, wenn der Ball aufs Tor geht, dann wird es immer dem angreifenden Spieler gut geschrieben, von daher gut. Also Christiansen mit seinem Treffer wird belohnt für wirklich gute Form von ihm, wie ich finde. Hat auch ein herausragendes Spiel gemacht in der Defensive, muss ich sagen. Also deutlich präsenter auch als Enzo Leopold.
Hatte auch einen tollen Abschluss,
das ist korrekt. Und jetzt hat er sein erstes Tor seit 3 Jahren irgendwie gemacht. gönnen wir es ihm.
Ja, und wir dürfen auch mal Glück haben, Leute. Jetzt mal ehrlich, zwei Standardaktionen entscheiden dieses Spiel. Da dürfen wir auch einfach mal Glück haben, dass man nicht zwingt. Das war nicht, weil wir die das alles super gut herausgespielt haben und die an die Wand gespielt haben.
Nein, warte, aber ich will was Positives daraus machen. Ich will was Positives daraus machen. Weil wir hatten ja im letzten Jahr auch eine extreme Standardstärke. Klar, auch geschuldet vielen Strafstößen, ist in Ordnung, aber auch die Eckstöße von Derek Köhn waren oftmals eine Waffe. Und man hätte ja durchaus Angst haben dürfen, weil die Rückrunde das so ein bisschen angedeutet hat, dass Enzo das nicht 1:1 rüber transportieren kann, seine Eckstöße, dass das in dieser Saison deutlich schlechter wird. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass wir da zwei Standardtore gemacht haben, zweimal nach dem getretenen Eckball. Und dass Dorvik da scheinbar ebenso stark sein kann, wie es an Derek Köln gewesen ist. Und das finde ich eigentlich total positiv. Und darüber freue ich mich total, André. Also ich finde es total klasse.
Ja, aber von der Standardstärke zu sprechen, bei diesen beiden Toren, so wie die entstanden sind, da wäre ich jetzt auch vorsichtig.
Moment, aber Dorvik, der Freistoß, den er da aufs Tor bringt,
absolut,
kurz Ende des Spiels, war, glaube ich, der beste Freistoß, den ich in den letzten 2-3 Jahren von Hannover 96 in ähnlicher Spielsituation gesehen habe. In der Regel schießt man den 10 Meter übers Tor oder Richtung Eckfahne. Also da habe ich schon ein bisschen Hoffnung, dass wir da vielleicht auch mal wieder ein bisschen Torgefahr aus einem ruhenden Ball heraus generieren können.
Das, was Chris sagt, André, du musst aber in der Situation bleiben. Also klar, glücklich und was auch immer. Aber es ist nun mal nach einer Standardsituation. Und wenn du die Standardsituation gut, dann auch den zweiten Ball gut nimmst, wie beim ersten Tor, oder halt Glück hast.
Ja, ist geschenkt, akzeptiere ich. Ist in Ordnung, nehme ich gerne mit. Aber das, was Chris sagt, ist für mich das Entscheidende. Und ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Mir sind bei dem Spiel von Hannover 96 gegen Kaiserslautern, aber auch schon vorher, sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ich so in den letzten Jahren, Kleinigkeiten, aber nicht gesehen habe. Und die dann einfach funktionieren. Und klar, es ist auch mal ein bisschen Glück und Momentum und dies, das. Aber es gibt signifikante, sichtbare, positive Veränderungen im Spiel von 96. Und ich möchte das an einem Beispiel plakativ mal ganz deutlich machen und unterstreichen. Das Tor vom Tadelinski. Der Tadelinski, also ich habe schon bessere Stürmer gesehen, besser bezahltere Stürmer gesehen, auf höherem Niveau Spieler gesehen, die mit weniger Körperspannung, mit weniger Elan und mit weniger Willen zu einem Ball gehen in der 90. Minute. Was der da macht in der 90. plus irgendwas Minute, das ist stark. Der will diesen Treffer. Der hat nicht den besseren Laufweg. Der hat den nicht irgendwie da abgekocht.
Der musste ganz hart arbeiten.
Genau.
Das war ein ganz harter Zweikampf. Absolut.
Ein super Zweikampf. Perfekt. Alles auf den Punkt. Und dann geht der Ball rein. Und so eine Situation habe ich bei Hannover 96 lange, lange, lange nicht mehr gesehen. Das war wirklich ein Tor. Und es war ja das 3-1. Das war ja in dem Sinne gar nicht mehr so entscheidend. War dann, klar, sack zu. Aber das habe ich lange nicht gesehen, in der 90. plus X so einen Einsatz, so einen Wille, so einen Effort und auch die Vorbereitung grandios. Und wenn wir darauf aufbauen,
ja, das war stark von Jesen.
Situation
das war stark von Jesen.
Ey, das also stimmt.
Also,
ja, das hat mich 90, sehr, sehr positiv gestimmt.
Absolut, in der 90 plus X noch so geil auf das Tor zu sein, auch Nielsen so geil auf das Tor zu sein, der da auch dann durch mehrere Gegenspieler durchgeht und den Ball vors Tor bringt. Da bin ich bei dir, André. Wir hatten eine Situation, da haben wir ihn einfach nur noch rausgekloppt oder waren dann sogar Richtung Eckfahne unterwegs, nur zu blöd, den Ball an der Eckfahne zu halten. Und sind in Konter gelaufen, haben
Tore. Und genau das ist es. Und genau das ist es. Ich werde nie verstehen, das machen ja viele auch große Mannschaften. Also wenn du jetzt in der 98. bist und du musst ein bisschen Entlastung für deine Abwehr machen, weil du immer angelaufen bist, von mir aus geh einmal zur Eckfahne. Aber dieses ab der 89. Minute da irgendwie Richtung Eckfahne dann den Ball verlieren, habe ich nie verstanden. Die müssen aufmachen. Du bist meist 1-1. Ja, versuch doch nochmal den Zweikampf zu gewinnen. Ja. Und das kann schiefgehen bei Nielsen. Der kann da auch den Ball verlieren. Aber er versucht es und er wird belohnt. Und da muss ich sagen, diesen Mut, da würde ich sagen, Hannover 96, hervorragend, so will ich das sehen.
Ja, bin ich ganz bei dir. Und für Tattel freut es mich am meisten. Sein Vater, wir durften es dann in der Presse lesen, weinend auf der Tribüne. Und Markus Mann schickt ihm eine SMS und schreibt, und deswegen durfte er nicht gehen. Und das finde ich eine schöne Geschichte. Ja, bisher nur bei der U23 zum Einsatz gekommen. Und da auch, jetzt nicht überragend, aber durchaus oft mit Akzenten im Spiel nach vorne. Und diese Minuten jetzt ihm zu geben und dass er diesen Impact dann noch hat und diesen Willen, und da bin ich ganz bei dir, André, in der letzten Minute da hinten, das tut weh. So ein Duell tut weh, wenn du da genau gegen den Mann gehst, da wird er auch blaue Flecken davon getragen haben. Schien mein Schoner her. Und er will es aber so unbedingt, dass es ihm egal ist und dass er ihn einfach mit dem Willen reinmacht. Und rechne ich ihm hoch an und rechne ich dann auch dem Team hoch an. und sorgt dann natürlich dafür, dass man sagen kann, okay, es war standesgemäß, wobei man sagen muss, dann auch durch die zweite Halbzeit, wir hatten ein bisschen weniger Ballbesitz, Torschüsse waren wir nur leicht vorne, also es sah in der ersten Halbzeit viel dominanter aus. Am Ende aber, Markus Anfang hat übertrieben, indem man sagt, Hannover ist Aufstiegsfavorit Nummer 1 und hier zu verlieren und so, ja, gut geschenkt, seine Mannschaft war einfach nicht gut genug. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das war ein anderes 96, als wir es in vielen Situationen in der Vergangenheit erlebt haben. Ob es aber dann wirklich ein anderes 96 bleibt, weil mir ist dann doch Bielefeld und Münster und so, das ist mir noch zu präsent. Das wird sich, glaube ich, dann erst am Freitag zeigen, weil jetzt am Freitag gilt es ja nachzulegen. Du fährst nach Paderborn zu einem sehr starken, zum großen SC Paderborn, einer der Mannschaften, die dann auch um den Aufstieg mitspielt, das muss man so ehrlich sagen. Und wenn wir uns unsere Bilanz angucken, die wir beim SC Paderborn haben, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Also insgesamt gab es 10 Duelle. Wir erinnern uns, glaube ich, alle noch an die Bundesliga-Duelle damals unter André Breitenreiter, ein Moritz Stoppelkamp, der von der Mittellinie trifft, nachdem sogar eine Straße am Stadion benannt ist. Völliger Wahnsinn. Und es ging ja wirklich nicht viel besser weiter. Also machen wir es kurz. Wir haben in Paderborn noch nicht einmal einen Punkt geholt. Wir haben in Paderborn bisher ausschließlich verloren. Es gab insgesamt 10 Spiele, 7 Siege davon für den SC Paderborn. Wir haben zu Hause 2 Unentschieden geholt, aber jetzt kommt das Entscheidende. Den einen Sieg, den wir geholt haben, den haben wir im letzten Spiel geholt. Das heißt, wir haben eine Serie gestartet in der vergangenen Saison am 32. Spieltag mit dem 3:2 gegen Paderborn. Ein bisschen, also wir erinnern uns noch an die Saison davor, haben wir 3-4 verloren, führten, glaube ich, relativ schnell 2:0, liegen dann 2:3 hinten und so weiter. Und das war da ähnlich. Wir liegen nach 20 Minuten 3-0 vorne und am Ende ist dann doch noch ein knapper Sieg, sage ich mal. Aber wir haben gewonnen und das ist das Entscheidende. Und das heißt, wir haben damit den Schalter umgelegt und diese Horrorbilanz gegen Paderborn beendet. Und da werden wir jetzt anknüpfen. Davon bin ich fest überzeugt. Oder möchte da einer dagegen sprechen?
In Paderborn nur eine Straße benannt, in Vechta ein ganzes Fest. Da gibt es ja den Stoppelmarkt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ach, Gott. Der ist ja auch, na gut, lassen wir das.
Der ist blauäugig, der Spruch.
Ja, das tut mir leid. Damit hole ich nicht das Blaue vom Himmel, das weiß ich. Also auf jeden Fall, wir sind jetzt auf der Welle hoffentlich drauf.
Chris, wusstest du, dass die Mutter von Stoppelkamp adelig ist und blaues Blut in sich trägt?
Oh Gott. Okay, aber darf ich eine Frage stellen? Warum machen wir das mit der Farbe Blau? Wenn es eine Farbe für, es gibt 3 Farben.
Du hast doch damit angefangen.
Überhaupt nicht.
Ich hatte nur Angst, dass ich das Spiel verpasse.
Es gab kein Spiel und ich ärgere mich gerade, dass wir uns darauf eingelassen haben. Machen wir doch bitte nicht diese Farbe. Jetzt ist damit Ende. Ich will das nicht mehr hören. Also, aber okay, pass auf. Ich gucke nochmal auf die Uhr und ich sehe, Paderborn hat es verdient, in den nächsten Teil zu kommen. Und dann machen wir das auch so. Machen wir gleich nach einer kurzen Pause. Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast und eurem Lieblingspodcast bei meinsportpodcast.de. Also, nächster Gegner SC Paderborn. Ich habe schon gesagt, wir haben in der vergangenen Saison eine Serie gestartet, die werden wir jetzt weiterführen und damit auch den ersten Sieg holen in Ostwestfalen. Chris, ist für dich Paderborn ein starker Gegner? Also ist Paderborn tatsächlich ein Konkurrent um die ersten 3 Plätze?
Nein, das wären sie in anderen Spielzeiten gewesen. Dafür haben sie letztendlich auch in ihren eigenen Reihen zu wertvolle Spieler abgeben müssen. Zum Beispiel den Florent Muslia, der ja nach Freiburg gegangen ist. Somit für mich Paderborn bei Weitem nicht mehr mit der Schlagkraft von vor 2-3 Jahren. Wird eine Mannschaft sein, die sich wahrscheinlich zum Saisonende irgendwo da einpendelt, wo sie jetzt gerade ist. Sie sind jetzt gerade Tabellen-Siebter und so zwischen 7 und 10 würde ich sie am Ende der Spielzeit auch tatsächlich sehen. Es gibt Mannschaften, die deutlich schlechter sind oder schlechter abschneiden werden als sie. Es wird aber auch Mannschaften geben, wie hoffentlich wir, die sich deutlich vor ihnen positionieren werden. Bilanz ist das eine, hatten wir letzte Woche, hat Dennis erst gesagt, was so Statistiken und so Allzeitduelle wert sind. Ich denke mal, das Wichtigste hast du benannt. Wir haben im letzten Spiel endlich den erhofften ersten Sieg eingefahren. Darauf dürfen wir gerne aufbauen und es würde ja tatsächlich ja, unser aktuelles Leistungsbild auch bestätigen, wenn wir wirklich da etwas mitnehmen, im besten Falle sogar ein Dreier. Und es würde tatsächlich auch den Abschwung, den ich bei Paderborn wahrnehme, bestätigen über die letzten 2-3 Jahre gesehen.
Ja, der möchte André, direkt
warte, warte, André, André,
in der
warte,
letzten ich, Sendung
ich
hat
ich, Chris... warte, André,
ich will, ich weiß.
Ich, muss, ich will kurz, ich muss das jetzt ausschlachten bei Chris. Dann darfst du ihn auch fertig machen. Also, ich finde das ziemlich mutig von Chris, dass er so schlecht über den SC Paderborn spricht, die Mannschaft, die noch nicht verloren hat. Ja? Also, die haben nur einen Punkt weniger als wir und sind noch ungeschlagen. Wo nimmt er das denn her?
Ja, also in der letzten Sendung hat Chris den SC Paderborn, der komplett über den grünen Klee gelobt. Ja, das ging auf gar keine Kuhhaut mehr. Aber ich sage, die werden zu Hause gegen uns auf keinen grünen Zweig kommen. Denn, man muss ja mal klipp und klar sagen, wenn Halste und wenn Neumann das grüne Licht bekommen, ja, dann ist bei 96 aber wirklich alles im grünen Bereich defensiv, da machen die gar keine Bude. Und ganz ehrlich, vorne sind wir ja, also wirklich nicht noch mehr grün hinter den Ohren. Da wird Tresoldi sicherlich die eine Bude machen, in Gangkamp wird eine Bude machen. Und dann läuft das und dann
wir 7-0.
Werden nämlich die Paderborn-Fans grün vor Neid im Gesicht sein. So sieht's aus.
Ich habe geleitelt, lieber André. Ich habe gerade geleitelt. Und zwar anhand der aktuellen Saisonsituation entscheide ich, ob ich einen Gegner stark reden soll oder ob ich der Meinung bin, dass die Mannschaft genügend Rückenwind hat, dass man ein gewisses Selbstvertrauen, eine gewisse Arroganz mitnehmen kann in das nächste Match. Und ich glaube, dass uns das Spiel gegen Kaiserslautern eine Menge Schwung gegeben hat und dass wir deswegen jetzt gerade in der Situation sind, wo wir mit breiter Brust auch in Paderborn auftreten können und sagen dürfen, wir sind hier Favorit, wir wollen aufsteigen, wir wollen hier etwas mitnehmen, who the fuck is Paderborn?
Ja, und jetzt will ich aber dich ein bisschen locken, Chris. Alles richtig, was du sagst. Ich erinnere mich an den ersten Spieltag, wirklich überzeugender Sieg, auch da 1-2 Tore zu niedrig gegen Jahn Regensburg. Hampur der Brust, den Aufsteiger aus Münster, der erstmal ankommen muss in der Liga, wo man sagen kann, hey, pass auf, wir sind 96, sind gut in die Saison gestartet, haben 2-0 zu Hause gewonnen und dann machen wir so ein Grützenspiel und können am Ende uns bei Zieler bedanken, dass wir nicht verlieren. So, dann, okay, kann passieren. Spielen wir gegen den HSV. Ja, spielen gegen den HSV, machen ein wirklich starkes Spiel, das muss man ganz ehrlich sagen, der HSV ist eben dann doch nicht irgendwer, gewinnen dann auch, wenn es durch den Elfmeter glücklich ist, verdient, was das Spiel angeht, mit 1-0, sind oben dabei, können mit richtig starker Brust und haben dann ein wirklich, wirklich ein entscheidendes Spiel vor uns, Fortuna Düsseldorf, ja, und wollen da aber hinfahren und wollen überzeugen und sind dann offensiv so unfassbar harmlos und können uns da glücklich schätzen, so ehrlich müssen wir dann bitte auch sein, dass Düsseldorf nur dieses eine Tor geschossen hat, Möglichkeiten für 3-4 Tore hatten sie im Gegensatz zu uns. So, dann kommen wir auch wieder zu Hause zurück, dann machen wir ein wirklich überzeugendes Spiel, gar keine Frage. Also Lautern war spielerisch, individualtaktisch habe ich da ein paar Fehler gesehen, ich wollte sie erst erzielen, wir sind aber zu weit drüber. Oftmals, wenn hinterlaufen hätte werden müssen, ist nicht passiert, sondern die beiden Spieler, die dann auf der Außen eingeteilt waren, sind auf denselben Punkt gelaufen, standen sich somit im Weg, anstatt dass einer hinterläuft und zugrunde, egal, alles geschenkt. Fährst also mit breiter Brust jetzt nach Paderborn. Und dann sage ich, wir haben auswärts noch keinen Stich gesehen, wir haben auswärts noch kein Tor geschossen, inklusive dem DFB-Pokalspiel in Bielefeld. Da werden wir gar nichts wollen.
Also mir zeigt es, dass wir leider agieren wie die Fahne im Wind. Wir haben ein gutes Spiel, also wir sehen den Aufschwung, ich auch, dann kommt ein schlechtes Spiel und wir reden den Weltuntergang herbei. Vielleicht sollten wir als Fans, als treue Fans auch dem Verein erstens mal das Vertrauen schenken und vielleicht auch mal über ein schlechtes Spiel hinwegsehen und nicht gleich wieder das Schlechteste herbeireden oder gleich wieder Gespenster sehen. Sachen, die wir vielleicht vor vielen, vielen Jahren schon mal gesehen haben, die wir dann gleich wieder herbeiorakeln wollen. Schlechte Zeiten. So wie André sich vorhin positioniert hat, so sollten wir vielleicht eine gewisse Grundhaltung der aktuellen Saison, zumindest im derzeitigen Verlauf, einnehmen. Nämlich, dass wir sagen, wir sehen positive Veränderungen. Wir haben alle vor dieser Saison gelacht, haben das aufgezogen. Jetzt ist das dritte Jahr, jetzt geht's ja los. Jetzt kommen tatsächlich oder jetzt werden tatsächlich die Veränderungen sichtbar, die André thematisiert. Vielleicht sollten wir das einfach mal aufnehmen und sagen, okay, was ist unsere Grundhaltung? Sind wir positiv oder sagen wir, ach komm, der Verein kann mich nicht reinlegen. Wenn es entscheidend wird, werden wir eh wieder verlieren. das ist eine Entscheidung, die muss hier jeder selber treffen. Und meine persönliche Entscheidung ist getroffen. Ich möchte momentan versuchen, möglichst positiv zu sein, mit positiven Emotionen auch so ein Spiel anzugehen, wie gegen Paderborn mit einer schlechten grundsätzlichen Statistik, mit einer schlechten Auswärtsstatistik in der Saison und dann einfach zu sagen, ja, was spricht denn dagegen, dass wir nicht auch diesen Bock jetzt an dieser Stelle umstoßen?
So, auch wenn du jetzt 5 Minuten lang geredet hast und es mir damit schwer machst, die Fehler nochmal zu sezieren, waren da ganz viele entscheidende Fehler drin in deiner Aussage. So, der erste größte Fehler schon mal, natürlich vertrauen wir dem Verein bedingungslos und kann nur sagen, ihr HörerInnen da draußen, im Schalke habt ihr jetzt verpasst, das ist okay.
Also aber es gibt noch
andere. Aber es gibt, warte, André, lass mich zu Ende reden. Lass mich zu Ende reden. Wir vertrauen dem Verein bedingungslos, aber da reden wir über den Hannoverschen Sportverein von 1896 e.V. und können nur allen dazu raten, weil wir drei sind es. Werdet Mitglied im Verein, sichert euch damit auch Vorkaufsrechte auf Spiele von 96, sei es heim oder auswärts. Schalke habt ihr jetzt gerade verpasst. Ich habe gehört, Anfang Oktober gibt es nochmal ein interessantes Auswärtsspiel. Meiner Meinung nach, dazu kennt ihr, aber grundsätzlich werdet Mitglied im Verein, sichert euch eure Vorkaufsrechte und seid dann immer garantiert dabei, wenn es darum geht, Karten zu bekommen. Auch Paderborn war schwer zu kriegen. Also von daher, ich empfehle euch das dringend, werdet Mitglied im Verein. Und deswegen vertraue ich dem Verein bedingungslos, Chris. Aber um den Verein geht es nicht. Es geht letzten Endes um die 11 Profispieler plus die Jungs, die auf der Bank sitzen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dieses Vertrauen haben sie sich bisher nicht verdient. Ich bin sofort auf deinem Zug. Bin ich sofort. Wenn in Paderborn gewonnen wird, dann will ich den Profispielern zumindest einen Bruchteil, vielleicht 1,896% des Vertrauens schenken. Vielleicht 18,96%. Mal gucken. Des Vertrauens schenken, dass der e.V. bekommt von mir. Aber dafür müssen sie jetzt erstmal liefern, muss ich ganz ehrlich sagen. Müssen sie erstmal liefern. Und da reicht mir dieses eine Heimspiel zum wiederholten Male nicht. Ja, das reicht mir nicht. Aber du hast ja recht, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, wir sind uns aber alle einig, wenn wir auf die Startelf gucken, also André, übrigens, Heizenberg, Neumann sind fit, da gibt es keine Probleme, sind seit Dienstag wieder im Training, also seit heute wieder im Training und können spielen, so. Von daher, ich würde sagen, die Startelf ändert sich nicht. Der Trainer hat jetzt so seine Spieler gefunden, die auf die er setzt. Und für mich gibt es auch keinen Grund. Also für mich ganz klar, Startelf wird identisch sein zum Heimspiel gegen Lautern. Chris, wie siehst du das?
Sehe ich genauso. Und zwar genau aus dem Grund, den du schon benannt hast. Wir waren auf des Gegners Platzes bisher zu wenig torgefährlich und es wäre das falsche Signal, jetzt wieder einen Stürmer runterzunehmen und von dieser sehr offiziellen Grundhaltung oder Grundausrichtung abzuweichen. Wir müssen dem Gegner versuchen, unser Spiel aufzudrücken. Das zeichnet eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga aus. Und wenn wir das sein wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass der Gegner sich uns anpasst.
Bin ich bei dir. André, würdest du auch sagen, Startelf bleibt gleich?
Ich teile eure Einschätzung. Ich habe auch keine bessere Lösung. Ich muss sagen, dass es mir um dem sehr leid tut. Der hatte
absolut.
Gute Auftritte auf links, war da der Notnagel. Jetzt haben wir uns auf links verstärkt, vertrauen einem neuen Spieler auf links, was ja auch richtig ist. Und jetzt ist er ist außer Stammelf geflogen. Moroja macht es ja auch nicht schlecht, klar, aber da würde ich sagen, also bei dem immer ein dickes Fragezeichen ran, bei den beiden immer nach Tagesform muss der Trainer gucken, aber generell, ja, er hat seine Mannschaft am Start, das stimmt. Ja. Also ihr habt das eben beide, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, hier so zwei Herzen in meiner Brust. Hannover hatte gute, überraschende, sehr viele positive Momente in der Saison. Nehmen wir mal das DFB-Pokalspiel mal komplett raus, weil das war eine Katastrophe. Und wir hatten auch Dinge, wo ich mir gesagt habe, also da habe ich mir mehr erwünscht. Ich glaube, dieses Paderborn-Spiel, ohne jetzt direkt wieder hier von wichtiges Spiel und das ist es, die Entscheidung. Crunch-Time habe ich auch nicht mehr an. Aber ich glaube, dieses Paderborn-Spiel ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel für den Rest dieser Saison, weil es den Weg von Hannover 96 für lange Zeit zementieren wird. Nämlich, das meine ich nicht negativ, aber entweder graues Mittelfeld, Platz 6 bis 10 oder eben Platz 6 plus nach oben, Und dann kann man immer mal reinrutschen mit 2, 3 Siegen am Stück. Deswegen hoffe ich auf ein gutes 96-Spiel und damit natürlich auch auf ein gutes Ergebnis.
Ja, aber genau sag mal das Ergebnis.
Also ich hoffe tatsächlich auf einen 2-1 Auswärtssieg.
Okay.
Ich befürchte aber, wir werden dort maximal...
Du kannst nur...
Ja, dann bleibe ich positiv. Komm, hier, Chris hat mich da so angefixt mit seinem Positiven. Dann sage ich 2-1 Auswärtssieg. Und ich lege mich sogar fest, jetzt haltet euch fest jetzt hier.
Ach du je.
Grisoldi macht endlich mal wieder ein.
Ja, hast du ja schon gesagt. Ist okay. Haben wir notiert. Chris, was hast du als Tipp?
Ich glaube auch, dass wir diesmal auswärts gewinnen werden, aber dass es torreicher wird und es wird ein 2-4 werden.
Ein 2-4? Okay. Ich bleibe dann vorsichtig optimistisch und sage, es wird ein 1-0 für 96, also 0-1. Und das ist ja dann immerhin auch ein Sieg. Müssen gar nicht so viele Tore sein. Gut, also.
Wie startest du, bevor du jetzt die Abgesang machst?
Nee, ich mache keinen Abgesang, wir sind noch mittendrin. Es geht jetzt weiter, André.
Ich bin noch bei der Aufstellung, da wollte ich wieder mal zurück.
Da hast du schon gesagt, du bleibst.
Startest du mit Rochet oder mit Nielsen?
Ja, André, wenn wir alle sagen, die Startelf wird sich nicht verändern, ist diese Frage beantwortet. Also nein, anders. Sie stellt sich gar nicht.
Dann möchte ich dir aber das Fragezeichen nochmal aufmachen. Nielsen kommt rein, hat einen Impact, tolle Vorarbeit, Rochet eher blass. Was machst du?
Ich lasse Rochelt spielen. Rochelt muss die Bindung zum Spieler. Okay. Rochelt muss auf dem Platz bleiben. Wenn du den jetzt rausnimmst, dann machst du aus ihm einen Spieler, den du danach erstmal nicht mehr bringen kannst, würde ich ganz, ganz, ganz schlecht finden. Und Nielsen, alt genug, wird seinen Impact immer haben, wenn er reinkommt und muss mit der Rolle auch zufrieden sein. Und ich glaube, das wird er auch sein. So, aber ihr lieben 96-Fans, es ist ja nicht nur Freitagabend ein Spiel. Nein, wir haben die Chance, am Sonntag noch Großes zu erleben. Die 96 U23 spielt im heimischen Niedersachsenstadion gegen den ersten FC Saarbrücken, also den Pokal-Halbfinalisten des Vorjahrs. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Und eine Mannschaft, mit der Markus Mann auch in der Vergangenheit schon schöne positive Dinge erlebt hat. So auch den Aufstieg in die dritte Liga. Es ist, wie gesagt, im Niedersachsenstadion. Und ich kann nur dafür werben, Chris, wir beide gehen hin, das können wir sagen. Wir haben uns Karten besorgt. Und ich wünsche mir tatsächlich...
Scheiß also Event-Fans.
Das ist ja kein wirkliches Event. Das ist ja, aber man muss sagen, die U23, also wirklich von vielen ja totgesagt. Auch auf Twitter, wir kennen da so ein, zwei Leute, deren Namen ich jetzt nicht erwähne, die da wirklich gesagt haben, die haben überhaupt keine Chance, der Kader ist viel zu dünn. Ich habe immer gesagt, ich finde den Kader total interessant. Und durch Wallner ist er interessanter geworden. Nicht nur durch Wallner ist er interessanter geworden. Und wir haben da wirklich gute Jungs rumlaufen, die zumindest mal auch alles geben und angekommen sind in der Liga auf jeden Fall und mithalten können, wie das Spiel am vergangenen Wochenende bei Absteiger Osnabrück gezeigt hat. Da hätte man sogar fast gewinnen können, zumindest was das Spiel, den Spielverlauf angeht, am Ende mit dem 1-1, aber natürlich zufrieden. Also Heimspiel gegen Saarbrücken, Saarbrücken mit Rüdiger Ziele auf der Trainerbank. Wir kennen ihn auch aus der dritten Liga, auch aus unserem Stadion, denn er war der erfolglos Coach vom TSV Havelse in deren dritten Liga-Saison mit wirklich also katastrophaler Bilanz. Ich wollte es versuchen, schöner auszudrücken, aber kann ich nicht, also Rüdiger Ziel. Aber war ich gefallen auf die samten Pfoten fürs erste FC Saarbrücken und die werden sicherlich ein paar Fans mitbringen. Dafür ist Saarbrücken bekannt. Und wer erinnert sich nicht an Duelle in den 90er Jahren auch gegen Saarbrücken? Da waren wir alle ja auch schon am Start. Also ihr da draußen vielleicht nicht, aber zumindest wir drei hier. Und ich freue mich da sehr drauf und würde mich auch freuen, das ein oder andere bekannte Gesicht oder dann noch unbekannte Gesicht im Stadion zu sehen. Und es wird ja sicherlich nicht so voll sein, dass man sich nicht sehen wird. Chris und ich, wir werden im Westen wieder sein. Ich werde immer mehr zum Westtribünengucker. Und ich bin gespannt auf das Spiel. Chris, freust du dich auch?
Ich bin auch gespannt auf die Heimkehr von Simon Steele.
Absolut, hast du recht.
Der ja auch bei Saarbrücken angeheuert hat und Event-Fan oder Event André 9. gegen 16. Also da gibt es heißere Duelle vom Tabellenplatz her. Nichtsdestotrotz ein sauwichtiges Spiel für uns. Wir sind an der Kante der Relegation. Bedeutet auch zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison ist es wichtig, dass man jetzt wichtige Punkte mitnimmt, um da Abstand oder um die Mannschaften hinter uns auf Abstand zu halten. Von daher wird, glaube ich, jeder Fan wichtig sein, der da von der Tribüne seine Stimme erhebt und unsere Jugend anfeuert.
Kann ich nur bestätigen, zumal hinter uns Teams sind wie Hansa Rostock und auch Osna.
Die kommen noch, ne?
Eben, die eh noch kommen werden. Also das ist einfach so. Und Heimspiele musst du einfach gewinnen, wenn du in der Klasse bleiben willst. Da müssen wir auch so ehrlich sein, egal wer da kommt. Und das muss dann aber auch zum Heimspiel werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich freue mich drauf, zu wiederholten Male bei den Amateuren zu sein und freue mich, dass diesmal Chris mit dabei ist. Und wir werden uns da, glaube ich, schöne Spiele angucken am Sonntagmittag. Und da ihr alle aus Paderborn schon wieder zurück seid, seid ihr herzlich eingeladen. Also nicht im wortwörtlichen Sinne eingeladen, aber würden wir uns freuen, wenn ihr euch da uns anschließt und mit dabei sein werdet am Sonntag 13.30 Uhr ist Anpfiff im Niedersachsenstadion Hannover 96-2 gegen den ersten FC Saarbrücken. So, jetzt mache ich den Abgesang, André, und ich bleibe dabei, Rochel spielt, falls du nochmal fragen möchtest. Und wünsche euch alle eine wunderschöne Restwoche. Danke Chris, danke André, dass ihr da gewesen seid, war wie immer eine große Freude. Danke da draußen, dass ihr das Interesse hattet und zuhören wolltet. Sagt's euren Familien und sagt's euren Freunden, dass es eine neue Vorwärts-Reihenfolge gibt und dass sie alle zuhören sollen. Und deswegen kann ich nur eins sagen, denkt bitte auch immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.